Sunday. So good to me.
Ja, die Montage, die sind besonders gut oder auch weniger gut, weil es ist ja der Start in die neue Woche, aber sie sind deswegen gut, weil es vertraute Rituale gibt, nämlich den Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen und den begrüße ich jetzt am Telefon. Hallo.
Hallo, ich grüße auch unsere Zuhörer natürlich in Weimar und in Erfurt.
Und ich fand es ganz schön, wir können es ja ruhig ein bisschen transparent machen. Wir kontaktieren uns ja immer am Wochenende, machen dann so mögliche Themen, die uns interessieren. Und ich fand es sehr schön, dass Sie gesagt haben...
Also wir arbeiten schon am Wochenende, während alle anderen sich ausruhen, muss ich ganz klar sagen.
Ja, das gehört dazu. Wer eben Journalist ist, der muss eben nicht nur früh aufstehen, der muss immer gut vorbereitet sein. Und Sie haben mich darauf hingewiesen, dass meine Themenvorschläge doch zu negativ sind. Es gibt ja immer diese Regel, only bad news are good news. Da haben Sie gesagt, nein, wir müssen auch mal mit guten Nachrichten beginnen. Und dann haben Sie noch ein paar gute Nachrichten vorgeschlagen.
Bad News wird zwar immer wiederholt, das bleibt auch in der Welt, das werden wir nicht abschaffen können, aber ich glaube, da wird was Wesentliches übersehen. Es interessiert das Publikum und die Journalisten in der Regel die Abweichung von der Norm. Das heißt, wenn jetzt ganz normal die Dinge laufen, das ist uninteressant. Wenn es in irgendeine Richtung ausschlägt und da kommt jetzt das Thema ins Spiel, dass der Mensch in seiner ganzen Veranlagung offensichtlich sich an der Katastrophe der anderen mehr weidet als an der Freude der anderen. Und dann kommt das praktisch dann zu diesen Bad News. Das heißt, es ist nicht die Bad News schlechthin, sondern einfach die Überraschung, dass es nicht so läuft, wie es laufen sollte.
Und insofern passt das gut zum ersten Thema, denn das ist eine Abweichung. Es geht nämlich um die Konjunkturprognose der Bundesregierung. Die wurde korrigiert, weicht also ab von der ursprünglichen. Und nun ist es eine etwas bessere Lage im laufenden Jahr und eine etwas schlechtere Erholung dann im kommenden Jahr. Aber insgesamt sieht es doch besser aus mit der Wirtschaft als erwartet. Das ist ja schon erstmal gut für unser Land.
Ja, das ist auch ein typischer Fall. Eine gute Nachricht floppt auf, wird mal kurz angeschaut und wird gesagt, ja okay, das ist ja nicht schlecht. Und man kümmert sich um die nächsten höchstwahrscheinlich schlechten Nachrichten, auch im Bewusstsein der Hörer und der Zuschauer. In Wirklichkeit ist es ja wirklich eine gute, sehr gute Nachricht, dass dieses Jahr nicht ganz so katastrophal ausfällt. Das wird für Thüringen auch besser sein. Das wird für Arbeitsplätze hier in Erfurt oder in Weimar gut sein. Nicht alle profitieren davon, aber insgesamt, dass es nicht weiter tiefer runtergeht, ist ja eigentlich ein guter Umstand. Wir kennen ja viele Länder, in denen das umgedreht der Fall ist. Und insofern sage ich jetzt mal, es ist eine große Routine, gibt es hier in diesem Lande, die guten Nachrichten wegzustecken und sich wirklich über das zu erregen, was nicht so gut klappt. Insofern, es wäre ganz gut gewesen, wenn wir uns ein paar Mal darüber unterhalten hätten in der Gesellschaft. Aber wie gesagt, die Reflexe sind da ziemlich eindeutig.
Ach, Sie sagen es nochmal, gute Nachricht Nummer eins, in der Wirtschaft soll es besser laufen als erwartet, trotz Corona-Krise. Dann eine weitere interessante und auch...
Wenn wir jetzt 1 Prozentpunkt schlechter die Prognose hätten, da würden wir uns bestimmt 3-4 Tage damit beschäftigen, würden dann Gewerkschaften befragt, Arbeitgeberverbände würden sich melden, die Minister würden vor die Kameras treten und miteinander streiten, diskutieren, die Opposition würde fordern, dass man endlich mal was Vernünftiges macht und so weiter. Das ist alles nicht passiert in dem Augenblick, wenn es eine gute Nachricht ist. Und leider tröpfelt das dann zu wenig auch in die Hirne. Das heißt also, dass man sagt, okay, wir packen das.
Übrigens so ein bisschen so im Alltag wie mit dem Wetter. Das genau 25,5 Grad, da stimmt alles, aber Abweichung nach oben und unten um 2 Grad Celsius, dann ist es entweder zu heiß oder wieder zu kalt. Kennen wir sozusagen auch aus dem Alltag. Eine weitere gute Nachricht, wenn man so möchte, eine interessante Nachricht, finde ich, da haben Sie mich auch darauf aufmerksam gemacht, weil die ist auch ziemlich untergegangen, die Populismusstudie der Bertelsmann Stiftung. Und das heißt nämlich da, dass immer weniger Deutsche populistische Einstellungen vertreten. Die Corona-Krise habe diesen Trend verstärkt, aber keineswegs ausgelöst. Und das finde ich doch sehr überraschend, weil wir ja immer hören von den Querdenkern, von den Demos. Und da hat man ja mitunter das Gefühl, dass es genau andersrum ist. Aber die Studie besagt nun weniger populistische Einstellungen.
Na, das heißt, da draußen gibt es viel mehr vernünftige Menschen, als wir es, sage ich mal, glauben. Natürlich, die Ereignisse des letzten Jahres zeigen, dass die anderen immer lauter, immer schriller werden. Das ist ja auch ein ganz normaler, bekannter Effekt.
Die schweigende Mehrheit.
Wenn die kleinen Gruppen sozusagen nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen, an die sie sich gewöhnt haben, das ist ja bei der AfD nicht anders, dann werden einfach die Reaktionen schriller und man versucht auf diese Art und Weise auf sich aufmerksam zu machen. Insofern sind diese Demonstrationen ja nur ein Ausdruck dieser Situation. Insgesamt zeigt sich immer wieder, erstens für mich als Journalist ja interessant. Wenn es ernst wird, schaut man dann nicht mehr in irgendwelche Portale oder irgendwohin, sondern doch auf die Tagesschau und lässt sich mit einer vernünftigen Information versorgen, die sehr professionell aufgereitet ist. Man muss das alles nicht mögen. Man muss auch nicht ein großer Fan jetzt, sag mal, alter Techniken sein. Aber im Großen und Ganzen rückt dann, das sage ich mal, die Nation zusammen und checkt, was ist denn wirklich im Gange. Und insofern, sage ich mal, ist das auch ein Ausdruck dessen. Ich glaube, diese Corona-Entwicklung ist in dieser Studie noch nicht mal richtig, sage ich mal, verarbeitet, aber es zeigt einfach einen Gesamttrend. Es wäre gut, wenn das stimmt, denn wir haben in der Welt ja auch andere Beispiele. Schauen Sie in den amerikanischen Wahlkampf, wo ein Präsident wirklich darauf aus ist, die Nation weiter zu spalten, Hass zu sehen und zur Gewalt im Prinzip aufruft. Das heißt, auch in einer Demokratie kann es zum Teil entsetzlich dumme Leute geben, die regieren dürfen.
Aber hier können wir ja nochmal so ein bisschen Medienkritik und auch Selbstkritik üben, dass die Populisten es dann eben doch immer in die Medien schaffen, auch wenn vielleicht die Mehrheit mitunter anders denkt.
Naja, sehen Sie, wenn jemand ganz normal durch Berlin geht und man fragt ihn, was hast du im Kopf, und er erzählt uns im Prinzip das Gleiche, was wir auch denken, das ist nicht weiter aufregend. Aber irgendwelche mit Aluhüten, mit irgendwelchem Geschrei, mit irgendwelchen Fahnen, das scheint doch eine Aufmerksamkeit zu erwecken, ist ja auch unterhaltsam zum Teil. Ich meine, wenn die Leute da das Mikrofon hält, dann, was da für ein Unsinn erzählt wird, man schüttelt den Kopf und sagt, gibt's denn das wirklich heutzutage noch? Viele dieser Leute tun ja so, als ob sie ein Recht auf Unsinn hätten. Okay, das ist in der Demokratie sicherlich so, aber wir müssen es dann auch als Unsinn benennen können. Und zweitens, ich glaube, man muss ihnen ja auch klar sagen, was wollt ihr eigentlich? Ihr wollt mehr Tote, nichts anderes. Das heißt also, genau in dieser Härte muss man es auch sagen, ihr wollt, dass mehr Alte sterben. Das ist das Ziel dieser ganzen Demonstration, das heißt, lasst alles fallen, wir kümmern uns um nichts mehr, wir tragen keinen Mundschutz, wir machen keine Vorsichtsmaßnahmen. Dann sollen doch die Alten sterben. Das müsste eigentlich auf den Plakaten stehen, das machen diese Leute nicht, sind empört, wenn man ihnen das sagt, aber letztlich läuft es auf das hinaus, auf nichts anderes. Und wir erleben es ja auch in Ländern, dass sogar so Politik gemacht wird. Schauen Sie nach Brasilien oder schauen Sie nach Großbritannien.
Da sind wir auch schon mittendrin beim nächsten Thema, nämlich Maskenpflicht bei Demonstrationen in Berlin. Also der Senat hat es jetzt nun beschlossen, auch eine positive Nachricht. Da hat sich nun der Senat in Berlin darauf verständigt, dass nun Masken getragen werden müssen. Also das ist sozusagen, kann man sagen, vernünftiges, konsequentes Handeln.
Ja, wir wissen erstens nicht, was Gerichte dann am Ende machen. In Deutschland sind Juristen da sehr eigenwillig in ihren Urteilen. Juristenschelte ist eigentlich fast verboten in diesem Lande, also untersagt. Die haben große Narrenfreiheit. Wir wissen natürlich, dass durch verschiedene Instanzen Gerichtsentscheidungen auch kassiert werden können. Genau das Gegenteil davon verkündet wird. Das heißt also, so sakrosankt sind diese Entscheidungen nicht. Also wir müssen erstmal schauen, was in der Praxis passiert. Aber natürlich für einen normalen Menschen, normal Ängstlichen oder nicht Ängstlichen, der sich an die Dinge hält, weil er vernünftig ist, weil er sagt, naja, es ist nicht alles die Maske, aber sie hilft offensichtlich etwas. Ich glaube, die Disziplin der Deutschen ist ja auch ein Grund mit, warum wir deutlich weniger Opfer zu beklagen haben als auch andere Länder in Europa und darüber hinaus. Das heißt, wenn es für uns gilt, sich daran zu halten, muss es natürlich auch erst recht in Demonstrationen, wo man sich ja fast kuschelt, gelten. Und insofern, glaube ich, wird es noch ein Problem werden, selbst wenn die Gerichte dem Ganzen zustimmen. Wie setzt man das bei einer 10.000-Mann-Demonstration um?
Das ist die entscheidende Frage.
Eskalieren kann.
Da bin ich gespannt, wenn es das nächste Mal ist, wie es dann gemacht wird, was die konkreten Konsequenzen sind, wie Sie gerade sagen, wie es umgesetzt wird. Beim nächsten Thema, das habe ich jetzt sozusagen vorgeschlagen, das geht natürlich immer wieder durch die Medien, und zwar der Fall Nawalny, des Kreml-Kritikers, der vergiftet wurde, der aktuell in Berlin der Charité liegt. Und da ganz ehrlich, Herr Lochthofen, kann ich mich immer nicht entscheiden, was stimmt denn hier nun? Ist da was dran, dass das sozusagen von hochoffizieller Seite beauftragt wurde? Jetzt wird Druck auf Russland erhöht von der EU, aber auch von Außenminister Heiko Maas, der das erste Mal mit dem Stopp von Nord Stream 2 droht. Umgedreht sagen jetzt die Russen, dass die Deutschen bei den Ermittlungen da verschleppen würden. Und da finde ich es schwer, als Nachrichtenleser auch da noch durchzublicken und sich zu fragen, wer hat denn hier recht und wer ist der Gute und wer ist der Böse?
Naja, das ist ja keine mathematische Aufgabe. Da könnten wir relativ schnell zu dem Urteil kommen, 2 plus 2 ist 4. In der Gesellschaft, da wo der Geheimdienst ja auch noch involviert sind in die Dinge, denn es ist ja bekannt, Nawalny ist die ganze Zeit beschattet worden, das geben ja auch die Russen zu, ist etwas passiert, was so typischerweise immer wieder in Russland passiert, mit Menschen, die sich nicht ganz an das halten, was Wladimir Putin oder Kreml vorgeben. Das heißt, dass hier eine tatsächlich sehr menschenverachtende Art und Weise des Umgangs mit Oppositionellen, mit anderen Stimmen da ist, ist nun mal nachgewiesen. Schauen Sie mal, der Nemtsov, ein Oppositionsführer, ist in Sichtweite des Kremls auf einer Brücke unterhalb des Roten Platzes erschossen worden. Das ist schon ein Signal, ein Zeichen an den Rest des Landes. Pass auf, es kann jedem von euch passieren, egal wo ihr seid. Wir kriegen euch alle. Das heißt, vor diesem Hintergrund ist eine Atmosphäre in einem Land entstanden, in der auch ohne Anweisung aus dem Kreml heraus solche Sachen passieren.
Das wollte ich jetzt gerade sagen, das ist immer die Frage. Ob sie, genau, gibt es Anweisungen aus dem Kreml oder sind das sozusagen Leute, die ohne...
Das muss nicht sein, auch im Fall von Skripal, also in England, diese Doppelagenten, der dann vergiftet worden ist und überlebt hat, aber eine andere Frau völlig unbeteiligt gestorben ist an dieser ganzen Geschichte, also an Novichok, an diesem Nervengift. Eine Erfindung, die aber auch nicht nur die Russen haben. Also das heißt, natürlich kann da auch ein anderer Geheimdienst mitmischen. Aber ich würde in diesem Fall nicht allzu weit mit den Verschwörungstheorien gehen. Es ist bei Nawalny das Problem noch, er ist nicht nur Oppositionsführer, das könnte man vielleicht in Russland die Mächtigen wegstecken, aber er bemüht sich Licht in die kleptomanische Korruption der russischen Regierungsspitze und der Oligarchen zu bringen. Und da geht es um sehr viel Geld, da geht es um das Vermögen dieser Leute, da geht es um das Vermögen auch von Putin letztlich, denn Medvedev, den zweiten Mann seiner Zeit, hat er schon ziemlich nackend dastehen lassen, der Nawalny. Er hat dies in seinem Blog gemacht, dieser Blog ist millionenfach geklickt worden, auch in Russland. Das heißt, da breitet sich etwas aus, was die Führenden, denn wenn sie nach Russland gehen und vernünftige Leute fragen, sagen, Putin ist ein Mann der Oligarchen, ja. Das heißt, da geht es an ihr Geld und da verstehen die keinen Spaß. Das heißt, auf allen Ebenen, ob das tatsächlich aus dem politischen Zentrum kam, der Befehl, den Mann umzubringen, oder ob das, sag ich mal, reiche Leute sind, die sich zusammengelegt haben, sagen, den Mann müssen wir umbringen, bevor der Enthüllung bringt zu uns. Das ist eine andere Geschichte. Insofern ist Deutschland schon zu Recht aufgeregt. Wir haben den Mann hierher geholt. Das ist sicherlich nicht nur Freude, sondern auch ein Problem. Und wir haben nicht viele Möglichkeiten, auf Russland Einfluss zu nehmen. Da ist Nord Stream 2 sicherlich ein Potenzial, was man auch nutzen kann und sollte, obwohl ich grundsätzlich der Meinung bin, diese Pipeline ist in erster Linie im Interesse Russlands, aber in zweiter Linie im Interesse Deutschlands. Wir machen uns damit unabhängig von unsicheren Kantonisten wie Ukraine, Polen und die anderen, wo Gas durchgeleitet wird. Das ist der Hintergrund der ganzen Geschichte. Das kann man nicht laut sagen, aber das ist so. Und das ist für uns natürlich nicht unwichtig mit Blick darauf, dass bei uns die Energiewende läuft. Das heißt, wir brauchen an bestimmten Stellen Sicherheiten und in erster Linie ist das für unsere Sicherheit auch gedacht. Insofern, das ist ein richtiger Knäuel, in dem sich das bewegt. Jetzt bringen noch andere, ich glaube Gysi oder wer auch immer, bringt noch andere Geheimdienste selbstverständlich ins Spiel. Selbstverständlich Lügengeheimdienste grundsätzlich und das ist bei Ost und West nicht anders. Aber vor diesem Grund, glaube ich, ist der Fall Nawalny schon irgendwo der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Dilemma für uns. Wir legen uns quer, wir streiten uns, wir erpressen auch auf unserer Seite und sagen, dann wird eben Nord Stream auf kalt gestellt. Wir machen es nicht zu Ende. Wir treiben auf diese Weise die Russen auch weiter in die Hände der Chinesen. Kann auch nicht unser Interesse
sein. Und das ist dann eben die Frage, also Stichwort jetzt Konsequenz, wenn Sie sagen, wir haben selber ein Interesse, dass eben Nord Stream 2 realisiert wird. Wie ernst zu nehmen ist dann eine Drohung von Heiko Maas, dass man dann einen Stopp macht? Wann schneiden wir uns ins eigene Fleisch?
Das ist natürlich schon bedrohlich, weil dahinter stehen auch die Amerikaner, die ein vollkommen anderes Interesse haben, ein wirtschaftliches Interesse, ihr schmutziges Fracking-Gas zu verkaufen. Da gibt es keine politischen Gründe. Ich meine, man sieht ja auch, wie der Trump reagiert, also dass sein Vladi da in den Schwierigkeiten gerät. Das interessiert ihn weniger. Ihn interessiert wirklich das Geschäft an dieser Stelle. Das ist auch die Heuchelei, die im Westen ja natürlich läuft. Also hier geht es nicht um strategische Interessen der Amerikaner und der Deutschen und so weiter. Hier geht es um wirklich das Geschäft auch an dieser Stelle. Und wir haben die Möglichkeit, wir sind nicht so angewiesen, solange die Russen sich an das halten, was sie selbst im Kalten Krieg zu Sowjetzeiten gemacht haben, über die anderen Gaspipelines das versprochene Gas zu liefern. Wenn es da Stockungsschwierigkeiten gibt, da haben die Russen auch kein Interesse natürlich, weil sie als unsicherer Partner dann gelten würden. Aber da haben wir ein gewisses Erpressungspotenzial, die Sache rauszuzögern. Dann gehen Milliarden den Russen verloren und dort baut sich fast alles auf diesen Gas- und Ölexporten auf. Das heißt, von der Rente bis zur Rakete, die gebaut wird, das wird alles dadurch bezahlt. Insofern, sage ich mal, sind sie schon an dieser Stelle zu kriegen. Aber es ist kein gefährliches Spiel und wir haben eigentlich eher Interesse zu deeskalieren, falls die Russen nun nicht nur Nebelkerzen setzen, sondern auch versuchen, zumindest so zu tun, als ob sie den Fall Nawalny aufklären würden.
Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten und gucken jetzt erstmal nach Thüringen. Es geht um den Thüringer Haushalt. Die Haushaltsverhandlungen haben vergangene Woche stattgefunden, begonnen, beziehungsweise zur Erinnerung, wir haben immer noch eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung. Zum Beschluss des Haushalts sind die Stimmen der CDU erforderlich, die aber jetzt schon gesagt hat, na ja, beim Haushalt nicht zu viele neue Schulden aufnehmen, erstmal sozusagen die Reserven aufbrauchen. Also da ist so ein bisschen Sand im Getriebe. Die Frage ist nur, ja, wie sollte die CDU jetzt hier taktisch vorgehen? Weil sie muss ja auch aufpassen, dass sie nicht zum Blockierer wird. Wir haben ja auch noch Landtagswahlen im April.
Sie haben da vollkommen recht. Das ist ein Dilemma, das jederzeit die Opposition ereilen kann, dass man plötzlich zum Neinsager wird. Und angesichts der Konstellation in Thüringen ist es klar, dass es gibt Geplänkel, es gibt leichte Diskussionen, es gibt sogar, sagen wir mal, nach außen hin Geschichten, wo man sagt, ja, das geht ja fast zum richtigen Streit über. Aber am Ende sind sie gezwungen, alle zusammen sich zu einigen. Das heißt, der eine kriegt da ein bisschen mehr, der andere kriegt da ein bisschen mehr. Ich sehe das als ganz normalen, sagen wir, Verlauf einer demokratischen Meinungsbildung in einem Parlament, das sehr merkwürdige Mehrheiten hat an dieser Stelle. Insofern, die CDU kann hier sich ein bisschen profilieren, was ja auch für sie wichtig ist, angesichts der desaströsen Entwicklung des letzten Jahres. Aber ich glaube nicht, dass sie auf Dauer tatsächlich sich querstellen kann, denn das kann sie im Wahlkampf nicht gebrauchen. Den Eindruck, dass man sozusagen der Verhinderer ist in einer Krisensituation. Wir haben immer noch die Pandemie im Hintergrund und natürlich die Neuwahlen. Da glaube ich, ist das keine gute Werbung und man ist ja im Prinzip um jede Stimme bemüht im Augenblick. Also insofern sage ich mal ganz in Ruhe, mal 3-4 Wochen später mal das anschauen. Ich glaube, das schüttelt sich.
Also das sagt Sergei Lochthof. Ich möchte noch mal betonen, ich habe jetzt in unserem Rückblick nicht Rot-Weiß Erfurt extra reingenommen, obwohl Sie jetzt am Wochenende den ersten...
Wollen wir beide gemeinsam weinen? Oder
Nein, Sie haben den ersten Pflichtspielsieg eingefahren im Jahr 2020.
Meine Herrschaften, welche Liga ist das? Ist es überhaupt eine Liga, die in Deutschland spielt? Oder hat man dafür irgendwo eine andere gefunden?
Herr Lochthof,
ich glaube, jetzt ernsthaft über Rot-Weiß noch zu diskutieren in dieser Situation... Und auch über die Fans. Ich muss es immer wieder sagen, eine große Mitschuld an der Entwicklung hat das Ganze drumherum in Thüringen, auch in Erfurt. Wir haben ja insgesamt jetzt keinen richtigen Fußball, auch Jena spielt ja jenseits von Gut und Böse. Schauen Sie nach Aue, eine kleine Stadt, wie die sich in der zweiten Bundesliga festgekrallt hat, weil im die Fans und das Umfeld stimmen dort. Das hat hier nie gestimmt in Erfurt und die Fans sind... Ja, wir haben Schlagzeilen mit dem radikalen Teil, mit den Ultras gemacht.
Aber da muss ich jetzt mal ein Veto einlegen, das war so, aber das ist nicht mehr so. Also ja, das hat man schon
ja
besser...
Klar, wenn kein Fußball gespielt wird oder nennenswert, ist ja auch das nicht da. Ich will nur sagen, ich wünsche Ihnen alles Gute auf dem Weg mit Rot-Weiß. Aber es ist eine konsequente Entwicklung einer, ja, sag ich mal, sehr fragwürdigen Geschichte, die hier stattgefunden hat und nicht nur auf dem Fußballspielfeld.
Sagt einer der Kritiker von Rot-Weiß Erfurt, der aber, wie gesagt, auch mal den längsten Fanschal mitgestrickt hat. Das betone ich da immer wieder als Chef der Thüringer Allgemeine.
Ich habe die Rot-Weißen mit in die zweite Bundesliga katapultiert, wo sie gar nicht hingehörten. Von der Leistung her. Aber Spaß gemacht hat es trotzdem.
Sehen Sie, das ist auch Journalismus, ne? Dass man natürlich gucken muss, dass man auch immer mit auf den Zug aufspringt, wenn es da wieder nach oben geht. Und wenn es wieder nach oben geht, dann...
Der hat die Lokomotive geliefert.
Herr Lochthof, ja, okay. So viel zum Thema Klammer zu Rot-Weiß Erfurt. Das war sozusagen der kleine Mini-Block noch am Ende. Vielen Dank, wir werden uns nächste Woche wieder sprechen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine schöne Woche. Kommen Sie gut durch und dann bis nächsten Montag wieder.
Wir schauen uns das mal an. Ich freue mich. Wiedersehen.
Tschüss.